Stellt euch mal vor, ihr müsst in einem Konflikt vermitteln. Und da geht es also um ein deutsches Ehepaar und eine Frau aus dem Mittleren Osten, die in Deutschland einen Einsatz macht, Kurzzeiteinsatz und dem Herrn dienen will. Und sie wohnt also bei diesem deutschen Ehepaar und irgendwie klappt es nicht so, die Kommunikation und viele Missverständnisse und viele Verletzungen und so weiter. Und naja, bevor sie wieder heimfliegt, soll vielleicht noch ein klärendes Gespräch stattfinden. Und ja, man einigt sich, dass nichts gewesen ist. Die einen haben kein Gefühl, dass da irgendwas war, eine Verletzung da war oder finden nichts raus. Und die Frau aus dem Mittleren Osten kann es nicht so offen sagen. Und wenn was gesagt wird, hat sie auch was zu sagen. Aber wenn nichts gesagt wird, hat sie nichts zu sagen. Also ist irgendwie noch sowas in Reserve. Falls dann doch noch was kommt, dann habe ich auch noch was. Damit man dann irgendwie nicht schlechter steht als der andere und so. Ja, da kann nicht viel Heilung passieren. Da kann nicht viel Verständnis passieren, wenn es immer so darum geht, was zurückzuhalten oder ja nicht dem anderen bloßzustellen oder irgendwie sowas. Und ja, wieso ist das so? Wieso sind wir so kompliziert? Jakob hat uns ja auch ein bisschen Einblick gegeben. Warum ist es nicht nur immer Liebe möglich? Und wir machen es jetzt ganz einfach. Wir gehen jetzt die ganze Bibel durch und dann wissen wir, warum. Und am Anfang, die Schöpfungsordnung war ja super. Harmonie, eine schöne Ordnung, Gott, der Herr, Mensch drunter und darf sich in der Schöpfung austoben. Über die Tiere und die Pflanzen in gewisser Weise herrschen oder war dafür verantwortlich. Und dann, wie ihr alle wisst, kam die Schlange und versucht sich über alle zu erheben, hat aber natürlich dem Menschen gesagt, naja, wäre doch gut, wenn du bist wie Gott und so. Und ja, Mensch geht drauf ein und isst von der verbotenen Frucht und in dem Moment, was passiert, setzen sie sich oder binden sie sich, lassen sich binden in einer Dynamik, aus der sie nicht mehr rauskommen. Und diese Dynamik besteht aus Angst, aus Schuld und aus Scham oder Schande, die sie auf sich geladen haben. Und da gibt es kein Entrinnen mehr. Und wir lesen, dass sie sich verstecken vor Gott, weil sie Angst haben. Ja, warum? Ja, wir schämen uns, wir sind nackt. Und das ist unser Problem, dass wir mit uns rumschleppen. Da kommt man nicht so leicht raus. Gott startet dann ein Notprogramm. Also eigentlich hätten sie ja sterben müssen. Hat er gesagt, wer davon isst, muss sterben. Vorbei. Aber das Notprogramm schaut so aus. Es werden alle degradiert auf eine Ebene und leben in Konflikt miteinander. Mensch herrscht jetzt nicht mehr über die Pflanzen. Er muss jetzt mit den Pflanzen kämpfen, dass er was zu essen hat. Selbst zwischen Mann und Frau Konflikt. Kein Zusammenarbeiten mehr. Irgendwo klingt es wie Strafe, aber irgendwo ist es auch das Minimum, was uns ermöglicht, als Schöpfung weiter zu bestehen, dass Gott nicht es vernichtet und neu anfängt oder sowas. Also in gewisser Weise blickt es da die Gnade durch, aber auch irgendwo Strafe. Aber das ist unsere Realität. Ist irgendjemand da, der nicht arbeiten muss, weil er irgendwie nicht arbeiten muss, weil alles ihm zufällt, nicht lernen muss im Leben? Hat irgendjemand noch nie Konflikt gehabt mit seinem Partner oder seiner Partnerin oder mit den Kindern? Ja, das ist unsere Realität. Und diese Dynamik, Angst, Schuld, Scham, das bin ich drin gebunden erstmal, aber wir leben ja in Gemeinschaften und jede Gemeinschaft sortiert sich da irgendwie und entwickelt eine Strategie, irgendwie damit umzugehen. Und so haben wir zum Beispiel die Frau aus dem Mittleren Osten, die ist dann eher so stark auf der schamorientierten Seite, also ja, niemanden irgendwie bloßstellen oder ja, nicht bloßgestellt werden. Ja, wir sind vielleicht eher so, wir betonen die Schuld. Ja, wer hat jetzt Schuld? Wer muss jetzt bezahlen? Ja, und wenn dann so Komplikationen zusammenkommen, ist dann Verständnis und Liebe üben natürlich noch viel komplizierter. Ja, das ist unser Alltag. Ja, wie gesagt, wir entwickeln also Strategien, damit umzugehen, das irgendwie zu kontrollieren, irgendwie zusammen sein zu können. Und wir nennen das Kultur, was da entsteht. Also jede Familie hat ihre eigene Familienkultur. Wenn eure Kinder mal bei anderen Kindern zu Besuch sind, dann müssen die sich da anpassen, weil dann macht man ja alles anders und dann bringen die neue Ideen mit nach Hause. Warum machen wir das eigentlich so und nicht so? Das sind die Sachen, ja. Und das geht natürlich auf nationale Ebene, dann fangen Kriege an, weil, was ich, der eine ist beleidigt von dem anderen, weil er eben ein Stück Land weggenommen hat oder irgend sowas, ja. Also, totales Chaos. Also wer jetzt denkt, ich habe mir das ausgedacht und das ist irgendwie so neumodisches Zeug, nee, schaut mal euch die Geschichte vom Jakob an, also den Jakob in der Bibel, den Sohn vom Isaac. Legt mal die Worte Angst, Schuld und Scham oder Schande neben dem Bibeltext und lest mal den Text, was in der Familie abgeht. Ja, also ich garantiere euch, ihr findet es wieder. Warum nimmt der Jakob seinem Bruder das Erstgeburtrecht weg? Ja, der ist der Zweitgeborene, der will immer der Erste sein. Ihm fehlt da was. Warum fehlt ihm da was? Überlegt euch mal, Gott schmeißt Mensch aus dem Garten Eden raus. Was ist jetzt da dieser Verlust, der unser Menschheitstrauma ausmacht? Ja, erstmal würde ich sagen, kommt mir vor wie Liebesentzug. Ja, ich muss doch als Mensch, wenn ich da rausfliege aus dem Garten, denken, Gott liebt mich nicht mehr. Plötzlich muss ich um meine Existenz kämpfen. Ich habe Existenzängste. Angst vorm Tod, der Kain. Ja, was war sein größtes Bedenken, nachdem er seinen Bruder umgebracht hat? Naja, jetzt kommt jemand und bringt mich um. Ja, also Gott schützt mich bitte, weil es könnte ja jemand daherkommen und mich jetzt umbringen. Also Angst vor Tod, Existenzängste, Liebesentzug. Ja, wir haben auch die Managerposition verloren. Ja, wir müssen jetzt wieder ganz unten anfangen beim Erdekratzen oder irgend sowas. Also wir haben dieses Trauma, dass wir ganz viel verloren haben. Und jetzt kommt der Jakob als Zweitgeborener und sagt, aber ich will doch eigentlich der Erste sein. Ja, dieser Makel, den ich irgendwie da innen drin spüre, ich muss jetzt jemand werden, ich muss besser werden, ich muss mehr sein als der andere. Jetzt muss ich den anderen niederdrücken oder übervorteilen, damit ich besser bin. Also ich trick's meinen Bruder aus und nehme das Erstgeburtsrecht weg. Naja, wie der Esau dann, wie das rauskommt und sagt, ja, der Jakob hat ja dann auch seinen Vater da beschummelt und hat dann ihm das auch sich segnen lassen und dann, ja, jetzt habe ich keinen Segen mehr für dich, Esau. Oh, der Jakob, wie konnte mir das nur antun? Ja, du hast es ihm verkauft. Aber er kann es ja nicht seinem Vater sagen, ja, ich habe es ihm eigentlich verkauft, aber hast du vielleicht trotzdem noch einen für mich? Geht natürlich auch nicht, dann schaut er ja doof aus. Also in der Geschichte ganz viel sieht man diese Dynamik, die da wirklich die Entscheidungen dieser Menschen beeinflusst. Und wenn ihr was nicht verstanden habt im Text, vielleicht versteht ihr es jetzt noch besser. Ne? Also es muss immer irgendwie besser dastehen, die Schuld jemand anders zuschieben, aus Angst irgendwie da was verdecken oder verstecken oder wegrennen. Also es ist voll mit dieser Dynamik. Jetzt interessiert uns natürlich schon, was die Bibel als Antwort hat. Weil wir wollen ja jetzt nicht weiter in dieser Bindung leben. Und ich habe bewusst den ersten Petrusbrief ausgesucht, weil da gibt es ganz viele Antworten dafür. So schön zusammen. Jetzt zwar nicht 1, 2, 3, aber das Thema des ersten Petrusbriefes im Prinzip, wie können wir denn jetzt leben? Und was ist unsere Grundlage? Und der Kontext ist ja, Menschen, weiß nicht, ob in Verfolgung, Christen in Verfolgung, aber zumindest als Minderheit spüren sie den Druck der heidnischen Gesellschaft sehr stark und sie empfinden das als Leiden, was auch immer ihnen da passiert. Und Dann schauen wir mal, was der Petrus dazu geschrieben hat in manchen Versen. Ups. So, und wenn ihr mal schaut, 1. Petrus 1, 18 bis 19. Ich lese jetzt mal hier nach der Neues Leben Übersetzung. Denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber oder Gold losgekauft hat von eurem früheren Leben, dass ihr so gelebt habt wie schon Generationen vor euch. Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Mal zwei Verse. Also, losgekauft, da klingelt es ja gleich, wieso losgekauft? Also, zur damaligen Zeit war es ja durchaus so, wenn jemand sich verschuldet hat, weil er, was ich, irgendwelches Saatgut gekauft hat und dann war die Ernte schlecht und er konnte es nicht zurückbezahlen. Ja, dann hatte der, dem er das schuldig war, das Recht, ihn als Sklaven zu verkaufen, um sein Geld wieder reinzuholen oder ihn als Sklaven arbeiten zu lassen. Also war gleich eine Bindung da, also ich schuldest was, bang, festgenommen, Sklave, nicht mehr frei. Und dann braucht es eben einen Loskaufen. Wir sind also gebunden in dieser Sünde, in dieser Dynamik, aus der wir nicht mehr rauskommen. Und es braucht eben dieses Loskaufen, dieses Freikaufen, Freiwerden, dass wer auch immer uns beherrscht, kein Anrecht mehr auf uns hat. Ja, und das nennen wir Vergebung, diese Schuld, die auf uns lastet, weg. Also da gibt es ein Recht, da gibt es ein Gesetz. Es ist richtig, dass wir das schulden. Wir haben einen Fehler gemacht. Wir als Menschheit haben versagt vor Gott. Wir haben ihn abgelehnt, rebelliert. Und jetzt sagt Gott, okay, weg. Gibt's nicht mehr. Die Schuld ist weg. Tatsächlich weg. Nach dieser Vergebungstat, nach diesem Loskaufen, also die Schuld ist ausgeglichen, sie ist ausradiert, ungültig gemacht, wertlos gemacht, gibt es nichts mehr, was gegen uns steht. Deswegen darf die Schuld unsere Entscheidungen nicht mehr beeinflussen. Deswegen darf die Schuld uns nicht mehr anklagen, weil es weg ist. Und wenn man mal den Gedanken weiterspinnt, wenn wirklich Jesus alle Schuld vergeben hat, er hat alle Schuld auf sich genommen, es ist weg, alle Schuld. Wieso kann ich dann nicht vergeben? Weil das, wo der andere mir schuldig wird, ist ja dann eigentlich auch schon vergeben von Jesus. Oder gibt es da irgendwo eine schwarze Kasse? Das heißt, Schuld bringt mich dazu, vielleicht einen anderen Schuldigen zu suchen, einen Sündenbock oder jemanden, wo ich mich die Schuld zuschieben kann. Schuld bringt mich vielleicht dazu, zu sagen, oh, ich bin ja schuldig vor Gott, jetzt muss ich es wieder gut machen. Jetzt muss ich vielleicht mehr in der Bibel lesen, mehr beten, weil ich muss es ja irgendwie wieder gut machen. Das wäre mir so das islamische Modell. Nee, ist alles unnötig. Es ist nämlich keine Schuld mehr da. Wenn ihr jetzt zu 1. Petrus 2, Vers 5 und 9 geht, also ich habe bewusst nur ein paar Verse ausgesucht, weil sonst wird es zu lange dauern, bis wir alles gelesen haben. Da heißt es, Vers 5, und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seine geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. Und dann Vers 9, aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Adam und Eva hatten eine Position in der Schöpfung. Sie hatten einen Auftrag, eine Aufgabe. Sie waren nach Gott an erster Stelle. Und das haben sie verloren. Und jetzt kommt Gott und sagt, okay, ich gebe euch eine neue Rolle. Wenn ihr an mich glaubt, hier habt ihr was Neues. Hier, ihr seid königliche Priester. Ihr seid mein Volk, mein Eigentum. Am Anfang vom Brief sagt er, ihr seid meine Kinder. Ja, das ist eine Rolle, eine Beziehungsrolle. Er lässt uns wieder rein in die Beziehung zu ihm. Das war vorher weg. Wir waren nicht mehr Manager in seiner Schöpfung. Jetzt bekommen wir eine neue Rolle. Das Problem mit dieser Sache mit der Schande, es ist ein bisschen kompliziert und wir haben da ein bisschen Einblick bekommen im Mittleren Osten. Also, wenn ich jetzt jemanden bloßstelle, ja, dann ist es natürlich, also öffentlich da in irgendeinem Meeting, dann habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Dann lade ich Schande auf mich, weil so verhält man sich nicht. Aber ich bringe auch dem Schande, den ich bloßgestellt habe. Ich habe seine Ehre, wie sagt man auf Deutsch, angekratzt. Der hat jetzt auch ein Problem. Wenn ich jetzt irgendwie meine Schuld da bezahle, ist ja schön und gut. Was mache ich denn jetzt mit der Schande, die ich ihm verursacht habe? Wie kann man denn das reparieren? Und das ist gar nicht so einfach. Das ist sehr kompliziert. Es gibt sowas wie Blutfehde in manchen Gegenden in der Welt. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon was gehört habt. Das ist angetrieben durch so eine Schandedynamik. Ja, da hat jemand von unserer Familie umgebracht. Wir müssen hingehen und jemanden aus der Familie umbringen. Und dann kommen die wieder und bringen einen von uns um. Und dann gehen wir wieder und bringen einen von denen um. So funktioniert das. So Auge um Auge, Zahn um Zahn kennen wir auch aus dem Alten Testament. Und dann gibt es eine ganz komplizierte Zeremonie, um das zu brechen. Also es geht nicht nur um mich und mich und mich, weil ich habe jetzt Schande in meinem Leben oder Scham, ich schäme mich für das, was ich tue. Nein, es geht auch darum, was ich dadurch dem anderen angerichtet habe. Und wie kann jetzt das repariert werden? Und eigentlich müsste jetzt der da beleidigt wurde, hingehen und das Mindeste ist eine Trennung. Trennung von dem, der mir Schande verursacht hat. Ja, siehe Sündenfall, weg mit denen. So jemand kann nicht bei mir sein, der mich ständig da meine Ehre da in Frage stellt oder ankratzt. Der muss weg. Also das Mindeste ist eine räumliche Trennung, wenn nicht sogar Tod. Weil dann wird die Ehre wiederhergestellt. Wenn der stirbt, ist meine Ehre wieder vollkommen. Weil was ist denn Ehre? Das ist das, was die anderen denken und sehen und sagen über mich. Und zwar dementsprechend, wie ich bin. Ja, und deswegen, wer Schande verursacht, zu Gottes Namen in den Schmutz zieht oder irgend sowas, tot. Das ist das Einzige in dieser Dynamik, was hilft. Der muss sterben. Wenn aber die Schuld weg ist, dann liegt es an dem, dessen Ehre in den Schmutz gezogen wurde, daran, eine neue Beziehung anzubieten. Und hier sagt er, ihr seid meine Kinder, ihr seid meine königlichen Priester, ihr seid mein Eigentum. Was machen wir mit der Angst? Wenn ihr in 1. Petrus 1, Vers 5 mal lest, heißt es hier, und in seiner großen Macht wird er euch durch den Glauben beschützen, bis ihr das ewige Leben empfangt. Also es klingt da so ein bisschen dieses, ja, also wir sind schon gerettet, wenn wir glauben, aber es muss ja erst noch komplett vollzogen werden. Wir leben noch in einer gewissen Gefahr. Wir müssen noch in diesem Leben leben und das ist jetzt irgendwie unangenehm. Aber hier das Versprechen, er beschützt uns. Er hat die Macht, er beschützt uns. Und vielleicht ist das ein aktuelles Thema, das mit der Angst. Was ist denn so rein vom Menschen gedacht, was ist so eine Erfahrung, die jeder Mensch macht, wahrscheinlich, die ihn Geborgenheit und Schutz signalisiert. Und da denke ich an ein kleines Kind, ja, das zu den Eltern kommt, sich auf den Schoß setzt, umarmt wird, getröstet wird. Das ist so eine Erfahrung von Geborgenheit und Schutz, die wahrscheinlich hoffentlich die meisten von uns gemacht haben. Wo wir als Kind denken, jetzt kann uns nichts mehr passieren. Und ich glaube, das ist das, was es auch ausdrückt, was Gott macht, dass er uns zu sich lässt, uns umarmt, uns tröstet. Und das ultimative Trösten, das kommt dann später, wenn dann alles vorbei ist, heißt in der Offenbarung, dann wird er unsere Tränen abwischen. Ja, dann dürfen wir für immer bei ihm sein. Und das, was uns belastet hat, was uns Angst gemacht hat, hat keinen Zugang mehr, hat keine Kraft mehr, keine Autorität mehr über unser Leben. Unsere Realität ist so, dass wir das nicht immer so empfinden. Aber er sagt uns hier, dass es doch die Realität ist, dass er da ist, dass er uns beschützt und er die Macht hat, das zu tun. Jetzt nennen wir mal eine Angst in deinem Leben, die größer wäre als Gottes Macht. Ich weiß nicht, ob euch da was einfällt. Uns kommen sie oft groß vor, diese Ängste. Und wir haben ja viel gerade, man hat das Gefühl, es bricht so alles auseinander. Mit der Benzinpreis ist vielleicht noch das Harmloseste. Wir haben Angst vor Krieg, wir haben Angst vor vielleicht der Rente. Corona hat uns belästigt. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir unvorsichtig sein sollen, aber es ist vielleicht, wir machen Entscheidungen dann vielleicht doch anders, wenn wir mit Gottes Macht rechnen. Oder wenn wir nur auf uns selbst zurückfallen müssen, auf unsere Möglichkeiten und dann Entscheidungen fällen. Dann schaut es dann doch sehr anders aus. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, diese drei Dinge, das sind Dinge, die Gott gibt. Da ist nichts davon, was wir irgendwie machen. Also er bereitet uns hier die Grundlage für ein neues Leben. Und da können wir für diese Grundlage, für diese Basis, können wir nichts beitragen. Ja, er vergibt, er gibt uns eine neue Würde und er gibt uns seinen Schutz. Aber noch nicht ganz vollständig. Da steht das Ich im Zentrum. Das Ich ist gebunden von Angst, Schuld, Scham, ja. Jetzt, wie schaut es denn aus mit diesem neuen Leben, das wir bekommen durch die Wiedergeburt? Da verändert sich was. Und da lesen wir jetzt mal, Moment, wo habe ich es? Verse 21 und 22 wurden heute schon gelesen. Also Kapitel 1, 21, 22. Durch Christus seid ihr zum Glauben an Gott gekommen und weil Gott ihn von den Toten auferweckt und ihm große Herrlichkeit gegeben hat, setzt ihr nun euren Glauben und eure Hoffnung auf Gott. Jetzt könnt ihr einander aufrichtig lieben. So ist es in der Neues Leben Übersetzung. In der Elberfelder steht zum Beispiel, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend. Okay, wer in diesem Gott, ich, du, denken wir natürlich sofort an das Doppelgebot der Liebe, lieb Gott und deinen Nächsten. Ja? Das ist das kleinste mögliche Beziehungsgeflecht. Vorher, in der Sünde, gibt es nur das Ich. Da gibt es keine Beziehung. Beziehung geht kaputt durch Sünde. Ja, man kann durch Sünde oder mit Sünde, wenn wir mit Sünde leben, in diesem Angst, Schuld, Scham, kann man eigentlich keine gesunde Beziehung leben. Es geht nicht. Da geht immer alles kaputt. Und jetzt heißt es hier, du setzt deine Hoffnung auf Gott. Also du fängst hier was an mit Gott. Du glaubst an ihn, du vertraust ihm. Und jetzt kannst du den Nächsten lieben. Und der gehört dazu. Du kannst nicht als Christ sagen, ah, ich habe eine super Beziehung zu Gott. Fertig. Dann wäre immer die Frage, und wie schaut es mit deinem Nächsten aus? Du kannst es nicht wegnehmen, das geht nicht. Dann hast du keinen christlichen Glauben, dann glaubst du nichts. Da fehlt was. Und warum ist das so? Also ich meine, wieso kann ich keine Beziehung zu Gott haben? Kannst du schon, aber da ist immer der Nächste mit dabei. Es geht nicht anders. Diese ganze Sache mit der Würde, diese neuen Rollen und so, ist immer im Plural. Da sind immer noch andere dabei. Also das ist mal auf die Gemeinde bezogen. Aber ich kann es auch nicht von meinen Beziehungen zur Welt trennen. Da ist immer eine Beziehung zur Welt da. Ich kann mich da nicht rausnehmen, es geht nicht, dann bist du kein Christ. Die Frage ist halt, was in der Beziehung passiert. Ja, und hier heißt es, jetzt könnt ihr lieben. Jetzt ist es möglich. Weil du eine Beziehung zu Gott hast, kannst du auch eine Beziehung zum Nächsten haben. Egal, ob der jetzt Bruder, Schwester ist oder Ungläubiger. Jetzt ist es möglich. Und du kannst es da nicht rausnehmen. Und da kommen wir jetzt auch ein bisschen dazu, warum das Ganze. Also Petrus schreibt ja an die Leute, die da leiden unter diesem Druck der Gesellschaft. Ja. Und Moment, jetzt habe ich es kurz verloren. Jetzt habe ich den Vers verloren. Es geht darum, dass das ein Zeugnis ist in der Welt. Ja, dass wenn wir Gutes tun, die anderen merken, ob da ist was anderes. Und dann, wenn sie, die anderen, die uns beobachten, von Gott heimgesucht werden, heißt in der Elberfelder, dass sie dann Gott ehren. Das heißt, wir müssen dieses erstmal ausleben, dieses neue Leben, sichtbar machen, damit dann die anderen, wenn es soweit ist, wenn Gott zu ihnen spricht, sie, oh, jetzt, da war doch einer und so ist es. Und dann Gott die Ehre geben. Okay, Gott kommt es auf den Kontrast an. Deswegen müssen wir zum Beispiel leiden. Deswegen müssen wir in dieser Gesellschaft aushalten und dieses neue Leben ausleben, damit die Welt um uns herum erkennt, wer Gott ist. Genau. Das heißt, unsere Realität ist, wir haben jetzt das neue Leben bekommen, das schaut so aus. Und da kommt alles raus, was rauskommen kann. Die Liebe zum Nächsten, die Gaben, die ich von Gott bekommen habe, die darf ich da wild ausleben. Aber ich kann die Gaben nicht ausleben, wenn ich in dieser anderen Dynamik bin. Dann wird es ziemlich verkrampft und komisch. Weil dann mache ich es nicht für Gott, dann mache ich es vielleicht für mich selber. Okay, also so wirklich gute, gesunde Beziehung geht nur in diesem Modell. Wo wir vergeben sind, wo wir unsere Rolle von Gott bekommen haben, wo wir unter seinem Schutz leben, das alles akzeptiert haben, dass Angst, Scham, Schuld keine Kraft mehr in unserem Leben hat. Und dann kann ich das alles ausleben. Und deswegen empfinden wir das manchmal als hin und her. Jakob hat es heute gesagt, ja, was ist denn mit den Situationen, wo ich nicht geliebt habe? So ist unsere Realität, das empfinden wir so. Ja, da ist doch noch was, der alte Mensch, der irgendwie, hallo, ich bin auch noch da. Und dann geht es wieder ins neue Leben und wir merken, es geht doch. Der Vers, den ich am Anfang dran hatte, aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig werden. Genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Also das Werden ist wirklich im Griechischen da. Viele Übersetzungen schreiben, seid heilig. Aber eigentlich ist es, werdet heilig. Und da merken wir den Prozess, da ist irgendwas mit Wachstumsprozess. Wobei heilig so eine Art Gott zugeordnet sein, Gott zu gehören, also abgesondert zu sein. Ja, es ist jetzt weniger mein perfektes Äußere oder mein perfektes Verhalten, sondern eher die Zugehörigkeit zu Gott. Heilig ist dann der Familienname, wenn ihr so wollt. Der verhält sich so, weil er heilig ist, das heißt, weil er zu Gott gehört. An seinem Verhalten wird deutlich, dass er zu Gott gehört. Im Mittleren Osten ist es so, wenn dir jemand den Familienname sagt, dann weißt du, wo er herkommt. Also ich nicht, weil ich kenne mich da ja nicht so aus, aber die untereinander. Und die wissen auch, was für einen Ruf die Familie hat. Also gibt es eine Familie, die hat den Ruf, dass sie ständig Leute entführt und dann Lösegeld erpresst. Also so ungefähr, ne? Also, ihr heißt so und so, Familienname heilig. Ja, ihr macht es auch. Ja, weil ihr zu Gott gehört. Deswegen verhalten wir uns so. An unserem Verhalten wird deutlich, zu wem wir gehören. Und lässt uns natürlich mit der Herausforderung, was ist jetzt aber, wenn es uns mal ein bisschen überfordert? Wenn wir unterschiedlicher Meinung sind? Wie ist es mit den Schwachen in der Gemeinde oder in der Gesellschaft? Wie gehen wir mit ihnen um? Was ist wichtiger, mein Wohlbefinden oder das Wohlbefinden meines Nächsten? Wie reagiere ich auf die Zukunftsängste? Wie wird Jesus in all diesen Fragen sichtbar? Wir wissen jetzt, das ist der Grund, auf dem wir unser neues Leben leben. Das ist das, was Gott uns geschenkt hat, hat uns frei gemacht. Wie gesagt, wir waren in dem Schaubild, sind wir nicht nur ich, sondern ich, Gott und du. Und ich würde euch ermutigen, mal zu überlegen, wer das Du sein kann im Sinne von mal reflektieren, wie es mir denn geht in meinen Herausforderungen. Vielleicht mal eine Frage bewegen kann zusammen. Sich nicht nur auf sich selbst verlassen, denn das menschliche Herz ist ein trügerisches Herz. Aber in der Gemeinschaft, die ja die gleiche Erfahrung machen, da kann man sich gegenseitig helfen zu wachsen und heilig zu werden, dem Namen Gottes entsprechend zu leben. Und ich möchte die Jüngeren ermutigen, mal zu den Älteren zu gehen und sich mal die Lebensgeschichte erzählen zu lassen, von den Älteren zu lernen. Ich möchte die Älteren ermutigen, nicht denken, es ist jetzt schon fertig, ich habe ja schon alles und mein Glaube ist jetzt in Stein gesetzt. Nein, jeder von uns ist ja noch im Werden-Prozess drin. Wir sind noch nicht vollkommen. Es ist noch nicht erfüllt. Wir sind im noch nicht ganz. Deswegen hat jeder von uns noch ein Wachstumspotenzial. Und jeder kann vom anderen lernen und profitieren. Und das soll meine Ermutigung heute sein, dass ihr mal überlegt oder es einfach mal angeht, wenn er es nicht schon macht. Sich einen Begleiter suchen zum Reflektieren, zum Nachdenken, zum Beten und zum Wachsen, um dann dieses neue Leben voll und ganz auszuleben mit all seinen Potenzialen. Amen.